in wenigen Minuten das Seminar. Gleich kommt's, das Seminar. Stefan Beck, das Seminar auf Radio X. In wenigen Minuten Seminar auf Radio X. Das Seminar auf Radio X. In wenigen Minuten beginnt's. Das Seminar. Das Seminar auf Radio X. Seminar. Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X. Stefan Beck. Das Seminar. Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X. In wenigen Minuten beginnt's. Das Seminar. Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X.
Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag der 12. März 2021, 16 Uhr und 2 Minuten und am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung auf Radio X, jeden zweiten Freitag im Monat geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, Manuskript und auch ohne Musik. Ich denke, das kennt ihr alle. Ja, die dritte Sendung in diesem Jahr schon. Ich schaue hier aus dem Fenster in den Hof, denn wie schon seit geraumer Zeit bin ich nicht in Frankfurt im Studio, sondern sitze in Hamburg in meiner Küche und sende live zu euch über das Internet. Das kann unter Umständen zu Ausfällen führen, sollte es aber nicht, aber immerhin, ihr seid gewarnt. Ja, ich sagte, es ist die dritte Sendung, so langsam naht der Frühling, es ist heute noch nicht so viel davon zu bemerken, jetzt ist gerade hier so eine Regenschauer runtergekommen, ja, und mein Kalender verzeichnet die 52. Corona-Woche. Jetzt ist es genau ein Jahr her. Ich weiß noch am 13. März, dass die Maßnahmen in Kraft traten, nachdem ja so im Februar, Ende Februar 2020 die Sache immer bedrohlicher schien, immer mehr Menschen sich ansteckten, immer mehr ins Krankenhaus kamen, Menschen starben. Und dann um diese Zeit, ich glaube, es war wirklich der 13. oder es wurde da verkündet, ich weiß noch, mein Freund Oliver, der hatte an dem Abend einen Auftritt im Musongturm, der wurde dann schon gecancelt. Ja, 52 Wochen, ein ganzes Jahr. Jetzt haben wir dann das mit dieser Corona-Pandemie und es sieht nicht so aus, als würde die so schnell weggehen. Im Gegenteil, ich hatte heute auf die Zahlen geguckt. Hamburg haben wir heute eine Inzidenz von etwas mehr als 86, nachdem das die letzten zwei Wochen immer so um die 80 herum sich bewegt hat und nicht vom Fleck gehen wollte. Ne? Man sollte ja auch nochmal sich daran erinnern, im letzten Oktober haben die Dänen mit 50 hier schlagartig ihre Grenze geschlossen und wir haben ja mittlerweile die, ich weiß nicht wie vielte Runde, war jetzt neulich wieder so eine Beratung, wo dann auch wieder die ganzen Inzidenzen wieder neu ausgelegt werden. Nicht? Man hat immer das Gefühl, jetzt neuerdings mal so, nicht? Jetzt irgendwie 100 oder 200 oder was gilt überhaupt und welche Regeln haben wir eigentlich? Da schrieb ja neulich, las ich das bei Twitter, jemand, diese Regeln, die sind dazu gedacht, die Leute so zu verwirren, dass sie zu Hause bleiben. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht genau, was hier in Hamburg aktuell gilt. Neulich, da hatten wir ja vor 2 Wochen dieses unglaublichen warmen Februar mit fast 20 Grad. Da haben sie hier um die Ecke diesen kleinen Park gesperrt. Da war auch wirklich eine unglaubliche Wuselei. Ne? Denkt mir irgendwie, und ich dachte, irgendwie, es ist unglaublich, ne? Das ist ja auch hier so die allerbürgerlichste fast, sage ich mal, Gegend. Ne? Ich würde mal schätzen, so 90% Akademiker. Ne? Aber wahrscheinlich, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit der SPD und der AWO. Ne? Man fühlt sich gewissermaßen unbesiegbar. Ne? Man hat so ein Diplom in der Tasche oder nennt sich Doktor und Master und denkt dann halt, das Virus kann mir doch nichts anhaben. Wir stehen da drüber und unsere Kids oder sowas, ne? So vielleicht, ne? Denkt man so, ne? Wenn das hier so St. Pauli oder die Proll, irgendeine Proll-Gegend wie, was weiß ich, Hamm Süd oder so, jetzt bin ich, aber habe ich die jetzt eigentlich kollektiv beleidigt, die Hammer, oh Gott, ne? Also, könnt mir noch sagen, ja, aber hier, ne? Also haben sie hier den Park gesperrt, also sowas auch, ne? Ja, und, wie gesagt, also man weiß überhaupt nicht, wie das weitergeht. Ne? Also die momentan, gibt's auch auf der Hamburg-Seite, wo ich auch die Zahlen ablese, die gibt es doch so einen Impffortschritt. Momentan werden so um die 1000 Hamburger geimpft. Ne? Also ich habe schon ausgerechnet, wenn das so weitergeht, dann kommt gewissermaßen meine Kohorte, ne? Diejenigen, die, ich wollte schon sagen, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen, die kommen Ende 2022, ne? Nach der nächsten Dokumenta. Mal sehen, ob es die noch, ob sie die auch noch mal verschieben, ne? Tja, ne, also dran, ne? Also das muss mal irgendwann mal richtig vorangehen, ne? Mit nur, da müssten wir hier in Hamburg, damit wir mal auf Zahlen kommen, 4.000 bis 5.000 Menschen am Tag geimpft werden, ne? Währenddessen hakeln sie sich darum, ob jetzt die Hausärzte impfen dürfen oder nicht, ne? Also ich muss ehrlich sagen, manchmal, da gucke ich mich an und denke, was ist da los, ne? Also ich meine, und ich habe eben auch nochmal die Zahlen gecheckt, ne? Wir sind so nah an 73.000 Toten und das war vor 4 Wochen waren es 64.000, das heißt innerhalb von 4 Wochen 9.000 Tote. Es soll angeblich, es kommen ja auch jeden Tag neue Statistiken und Kurven, ne? Also es soll angeblich steil nach unten gehen, aber ich meine, heute und die letzten Tage hatten wir auch 200-300 Tote am Tag, ne? Und da denkt man sich irgendwie, was machen die da? Ne, gibt es da irgendwo noch mal so ein Einhalten? Ne? Also, dass man sich irgendwann mal sagt, hier Leute, ihr habt's verbockt, ne? Ihr habt's verbockt. Ne? Ich glaub's gar nicht. Ne? Denkt man vielleicht so, dass man vielleicht, ich sagte, ja, irgendwie, dass diejenigen, die sagen ja auch, jetzt haben wir demnächst auch noch eine dritte Welle. Und dann werden vielleicht Jüngere davon betroffen sein, ne, weil die Älteren, Gottlob, geimpft sind. Ne, und was ist jetzt, ne, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Vater oder eine Mutter stirbt, ne? Also gibt's dann, und dann sind die Hinterbliebenen, die sind dann auf sich gestellt, ne? Die können, wenn sie wollen, können sie dann zum Amt gehen, ne? Aber man könnte ja sagen, ne, im Sinne so im Kampf gefallen, ne? So eine Art von Soldatenrennen oder sowas, ne? So wie es mal in edlen Kämpfen und Feldzügen gab, ne? Bevor das Massensterben einsetzte. Nun ja, ich trinke mal gerade einen Schluck Wasser. Bei trockener Kehle, ja. Ich sollte vielleicht nicht vergessen, dass wir heute ja, nicht nur diesen Jahrestag, ne, ich trage seit eben dem März 2020 in meinen Kalender immer eine C wie Corona und dann 1, 2, 3, Corona-Woche C52. Nicht? Ja, nebenbei, der 12. März, das war vor 22 Jahren das erste Mal, dass ich die Sendung in diesem Format über den Äther brachte, weil nämlich niemand auftauchte und ich damals alleine bei Radio X saß und ich mir dachte, tja, sollst jetzt Musik spielen? Und ich irgendwie vollkommen ungeplant einfach auf den Gedanken kam, naja, du kannst ja einfach hier Mikro aufziehen und dann loslegen. Ne? Und es ist tatsächlich nach 22 Jahren, der 12. März wiederholt sich, das hier übrigens nicht nach 12, sondern auch nach 11, so wie wir jetzt endlich nach 11 Jahren wieder komplett das Jahr 2010 wiederholen. Ne? Ich bin ja so ein Zahlenfreak, der sich solche Sachen merkt. Ne? Also das ist das. Nach jetzt endlich 2000, auch Ostern wiederholt sich, obwohl das nicht unbedingt ein Gesetz ist, aber auch Ostern hat so einen kleinen 11-Jahres-Zyklus, der immer mal wieder abweicht. Ansonsten habe ich mich als Student mit den Osterzyklen beschäftigt und habe da Diagramme gezeichnet, weil das eine außerordentlich interessante Berechnung ist. Die vollständige, damals habe ich doch irgendwo gelesen, die vollständige Wiederholung aller Osterdaten findet nämlich nur so ungefähr nach 5 Millionen Jahren oder sowas. Also es gibt eben so kleine Zyklen alle 11 und dann gibt es, glaube ich, einen größeren alle 28, alle 40 Jahre und dann wird das etwas unübersichtlich. Und wenn man, wie gesagt, eine vollständige Reihenwiederholung haben möchte, muss man bei den Osterdaten 5 Millionen Jahre abwarten. Toll, ne? Also sowas, ne? Tja, und dann haben wir jetzt, das kam eigentlich gestern war das ja schon 10 Jahre Fukushima. Ist kurios, ich habe damals das war vor 10 Jahren, hatte ich am 11., genau an dem Tag der Fukushima-Katastrophe, hatte ich Sendung und ich habe mir die Sendung nochmal angehört, auch im Hinblick auf ein anderes Thema, auf das ich nochmal kommen werde, nämlich der Kommunalwahlkampf. Hatten wir nämlich vor 10 Jahren auch Kommunalwahlkampf in Frankfurt und da hatte ich mir nochmal, die Sendung gibt's noch und ich habe sie auf der Archivseite des Seminars, das werdet ihr schon rausfinden, nochmal online gestellt zum Nachhören. Ich habe nichts über Fukushima gesagt, weil das auch so ein bisschen, glaube ich, tröpfelweise zu uns kam. Ich weiß noch, es kam, glaube ich, stärkeres Erdbeben in Japan. Ne? Und da dachte ich noch, naja, da kennen die Japaner sich mit aus. Ne? Also mit Erdbeben, das gibt ja so, ich weiß nicht, 200 bis 300 Erdbeben im Jahr in Japan. Ne? Die liegen ja in so einer heiklen Zone. Ich habe selber mal so ein Mikrobeben erlebt. Das war an meinem letzten Abend. Da lag ich schon im Bett im Hotel und plötzlich hatte man das Gefühl, ich bin auf einer Luftmatratze. Es war so ein schwereloses Gefühl. Und so, es hob mich so, es war eine, wie man das so nennen würde, eine Levitation und ich sank wieder in die Matratze. Das war ein ganz seltsames Gefühl. Das hat mich so von unten, so mein ganzer Körper, so in einem, ne? Nicht so wie man das vielleicht bei der Physiotherapie oder so irgendwie, so dass einen jemand in den Rücken boxt, sondern ich hatte das Gefühl, als würde so eine sanfte, aber unheimliche Macht mich ganz so in einem Stück hoch, so 2-3 Zentimeter hochheben Und auch das Haus, das Hotel, das war ein Holzhaus, glaube ich, oder Holzstahl verstärkt, also kein Betonbau. Das ist so, es war so ein leichtes Vibrieren und dann sank wieder alles und dann war es zu Ende. Und er dachte so, was jetzt? Ah, Erdbeben war das, ne? Also, aber ich weiß nicht, ob ich noch mal ein anderes Mal das in Japan erlebt habe. Das war sehr eindrücklich, ne? Und dann kam so Tsunami und das war ja noch 2004, da war ja da in Indonesien, da waren wir schon ein bisschen beunruhigt. Und dann kam erst am nächsten Tag, da hatte ich den Wecker auf 10, Und dann kam gleich im Radio, wir verschieben die Sendung, da kommt ja immer diese Musiksendung, Klassik, Pop etc. Wir verschieben diese Sendung aufgrund des Störfalls im Reaktor Fukushima. Und da dachte ich schon, uiuiui, ne? Da wurde es klar, ne? Dieser Tsunami hat das AKW überschwemmt, ne? Und dann wurde es erst, und dann kam das so immer so eins nach dem anderen, ne? Und ich würde sagen, wenn ich jetzt eben hier so die Situation mit Corona überlege und Fukushima war so das erste Mal, ich weiß nicht, oder das erste, letzte, das Mal, dass ich das Gefühl hatte, da dringt so was Unangenehmes oder möglicherweise Gefährliches in mein Leben ein. Ne? Da war ich schon beunruhigt, ne? Dass die tagelang nicht unter Kontrolle bekamen. Ne? Auch wenn man sich dachte, naja, das ist ja schon ganz schön weit weg, Fukushima. Ne? Also, aber Das war so ein Gefühl, ja, und wenn das schief geht, was passiert dann? Ne? Es war ja, also ich könnte sagen, gut, ich habe ja auch in Amerika, Three Mile Island, 79, das war noch sehr diffus, ne, und dann Tschernobyl, ne, 86, aber da war ja noch die Sowjetunion, die haben ja gemauert, ne, das war ja anfangs, dass in Schweden die Geigerzähler ausschlugen und man nicht wusste, was das ist, ne, das ist ja diese radioaktive Wolke, die ist ja da von Tschernobyl da nach Norden und hat das Skandinavien verseucht, ne, da die bis heute sind ja da die Wälder und so, die Elche auch teilweise radioaktiv, ne? Bei uns auch, ne? Pilze, und dann gab es auf einmal keine Milch und keine Bananen, ich weiß nicht warum nicht mit den Bananen, keine Ahnung, naja, also aber das war alles so, das hat ja, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis so das ganze Ausmaß dieser Tschernobyl-Katastrophe, ne, während ja aus Japan mehr oder weniger, ja, das auch da war das alles, ne, man kam ja nicht so direkt dran und dann hat man ja Roboter ins Kraftwerk geschickt, ne, die wussten teilweise ja selbst nicht, was da passiert ist, ne, weil das ja unter Wasser stand oder und so weiter, ne, aber trotzdem war das eine andere Nachrichtenlage. Ne? Also da kam quasi minütlich oder stündlich, minütlich kamen da die Meldungen durch, ne? Und da hat man schon so das Gefühl, da ist was passiert, ne? Also übrigens, wir sagen ja hier so locker leicht so Fukushima oder Tohoku oder Erdbeben, ne? Ich habe das, weil das gestern oder vorgestern auf Wikipedia mir das nochmal angeguckt, in Japan sind sie ja noch nicht so, sag ich mal, sind sie ja wesentlich ausführlicher. Ja, ne, da heißt nämlich das Erdbeben, das heißt auf Japanisch, heißt das Heisei ni Jusannen Tohoku Chiho Taiheijo Oki Jishin. Boah, ist unglaublich, oder? Die Japaner, ne, warum irgendwie einfach, wenn es umständlich geht? Nochmal, ich habe mir das ausgeguckt, ne? Heisei ni Jusannen Tohoku Chiho Taiheijo Oki Jishin. Ne? Man sagt nicht einfach nur Tohoku Jishin, sondern das heißt auf Deutsch, das Erdbeben an der am Pazifik gelegenen Tohoku-Küste oder Provinz im Jahre 2011. Ne? Wahnsinn, ne? Das ist so wie bei uns dann, ne, Tohoku-Erdbeben, so Lost in Translation. Ne? Also nebenbei Das Erdbeben hat Japan, das war so gewaltig, das hat das las ich auch auf Wikipedia, das hat Japan 2 Meter nach Osten geschoben und die Erdachse um 16 Zentimeter verschoben. Ne? Und also, und dadurch ist auch noch die Tageslänge etwa um 1,9 Mikrosekunden verkürzt worden. Naja, das wird Amsel nicht mitbekommen. Ja. Also das war, glaube ich, so dieses Fukushima, das war so ein Gefühl, wenn ich so bedenke, was habe ich, habe natürlich andere, ne, zum Beispiel die, ich meine, die vielleicht größte Veränderung unserer Zeit war ja der Zusammenbruch des Ostclubs, Zusammenbruch des Ostclubs, Ostblocks, Das habe ich ja damals 89 in Wien, das kam alles so gedämpft drüber. Irgendwann kamen die Tschechen, die Tschuschen in ihren gelben Bussen nach Wien und also man sah so Gruppen von ich glaube, es waren vorwiegend Männer in so blauen Overalls und mit Pelzmützen, die staunend anscheinend um die Geschäfte standen, da wo ich in Wien lebte. Im zweiten Bezirk, da waren ja sehr viele so ungarische Import-Export-Computerläden, die auch anscheinend besonders günstig waren. Und da die Tschuschen, die stellten ihre gelben Busse da am Schwedenplatz ab und liefen über den Donaukanal da in die Taborstraße. Und wenn ich mit der Straßenbahn, ich fuhr ja dann Taborstraße, Schwedenplatz, da stieg ich aus und lief die paar Meter zum Salz. Gries, wo die Weibelklasse damals war. Und ich sah schon, wie die Straßenbahn machte kurz vor dem Schwedenplatz so einen Knick und da waren so etliche Computerläden und da stand man diese Menschentrauben davor. Ne? Und irgendwann, ich guckte mal und da standen so Schilder im Schaufenster, bitte kommen Sie rein, wir können nicht alles im Fenster haben. Ne? Das wirkte sehr, im Schaufenster haben, das wirkte sehr merkwürdig. Ich habe dann Ende im Dezember, da waren wir ja mehrmals in Budapest, da hatten wir ja eine Ausstellung und ich sprach da mit einem Mädchen, einer Ungarin und sagte, das ist sehr seltsam und die sagte ja, das ist ganz einfach, in Ungarn und überhaupt im Ostblock gibt's und gab so wenig Waren, dass die Geschäfte alles, was sie anzubieten hatten, ins Schaufenster stellten und die Vorstellung oder der Gedanke, dass irgendwas im Lager oder im Geschäft selber sein könnte, ne, das existierte gar nicht. Ne? Und deswegen mussten diese Läden da in Wien, hatten die eben so Schilder, ne, um die, da kommt rein, wir haben noch mehr, ne, weil sonst hätten die gedacht, irgendwie im Schaufenster stehen 3 Computer, irgendwie, das ist ja irgendwie mickrig oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, das war so diesen Epochenmacher, machenden Umbruch, den habe ich, ja, das war so, ich bin ja erst da 1990, da habe ich am 3. Oktober am Gänsemarkt, so da war so Auflauf mit Deutschlandfahnen, ne, aber auf eine Weise habe ich das so in Österreich, ich weiß nicht, also klar, es kam im September, kamen so die ersten, aber die haben wir in Wien, ne? da waren ja glaube ich 70.000 Ostdeutsche da, die in Ungarn geblieben sind und nicht mehr zurückkehren wollten und dann haben ja die Ungarn im September 89 die Grenze da nach Österreich geöffnet, aber ich habe das vielleicht mehr oder weniger im Fernsehen, ne? Wobei ich hatte irgendwie gar keinen Fernseher, ne? Auch in Wien schon damals keinen Fernseher, also ich glaube, die sind auch nicht so, die sind auch nicht nach Wien rein, sondern die sind einfach da, die auf der Autobahn und wahrscheinlich schnurstracks nach Deutschland, vielleicht weil sie den Österreichern auch nicht trauten und sich sagten, sobald wir quasi im gelobten Land sind, ne, dann dann werden wir das dann, ne? Also ich kann mich nicht an irgendwelche Trabis in Wien erinnern, ne? Also, ne, und dann 2001, ja, das New York, die Anschläge in New York, das war auch weit weg, ne? Und dann die Finanzkrise. Ja, da hat man schon, Finanzkrise war sicherlich so ein bisschen so ein Ding, ne, dass mein Vater hat einiges Geld bei Lehman Brothers verloren. Und natürlich, da hat man so für die Familie, ne, also gewissermaßen so sind wir als Familie betroffen. Ne, man macht sich dann über Sorgen, ne, das war ja Altersrücklage meines Vaters oder beziehungsweise meiner Mutter, ne, da hat man schon mit dieser Finanzkrise, ne, und wir sind ja immer noch gewissermaßen so mit drin, ne, mit diesen Null. Irgendwo war jetzt die Tage 5 Jahre Nullzinsen bei der Europäischen Zentralbank, ne? Aber so habe ich gewissermaßen, ne, das war wirklich Fukushima, das war das erste Mal, so dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht gut, ne? Also das ist brenzlig irgendwie, ne? Ich meine, man könnte ja auch sagen, na Gott, was hätte er jetzt irgendwie, die Wolke wäre wahrscheinlich eher über den Pazifik und dann da nach USA, ne? Aber trotzdem, auch das hat ja schon damals sozusagen, ne, man stelle sich vor, irgendwie Kalifornien hätte geräumt werden müssen oder wäre verstrahlt worden, ne? Das wäre natürlich eine Katastrophe geworden, ne? Also volkswirtschaftlich gesehen. Kalifornien ist ja für sich genommen, ich weiß gar nicht mehr, ne? Wenn man das als einzelnen Staat nehmen würde vom Bruttosozialprodukt, dann käme das irgendwo, ich weiß nicht, England oder Frankreich oder sowas, ne? Das gewaltige Wirtschaftsmacht, ne? Dieser Bundesstaat, ja. Ja, so ungefähr hatte ich so das Gefühl, ne, dass da geht's irgendwie so, da geht's um was, ne? Also das ist nicht irgendwie so ungefähr, ich meine zum Beispiel so 2001 oder 2003, der Irak oder Afghanistan, ne, hat man gedacht, naja, was der Bush da anstellt, ist es vielleicht nicht so in Ordnung, aber das ist weit weg, ne? Also so ungefähr, ne? Und ja, ne, das ja, ich schau mal hier auf die Uhr, 16:27 Uhr, Freitag, der 12. März 2021, ein Jahr Corona, könnte ich sagen. 22 Jahre das Seminar, 10 Jahre Fukushima und ja, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, vor 10 Jahren hatten wir auch im März 2011 Kommunalwahlkampf in Frankfurt. Dazwischen gab es natürlich nochmal einen, 2016, da war ich hier in Hamburg, habe ich gar nicht mitbekommen, das oder habe das nicht sonderlich zur Kenntnis genommen. Ne? 2011 habe ich mich ja noch eingebracht, ne, als Künstler und Betreiber meiner Webseite Think Frankfurt. Das eben könnte ein bisschen auch auf dieser Sendung vor 10 Jahren, die es noch im Archiv gibt, könnt ihr so ein bisschen auch nachhören. Ich habe auch so ein bisschen da nochmal staunen, da habe ich auch zum Beispiel über die Hanauer Landstraße gesprochen, also meine ersten Frankfurt Erfahrungen und so manches auch nochmal, dass wir waren 89 mit der Klasse aus Wien, sind wir nach Frankfurt zur Kunstmesse gefahren, das war irgendwie was, ich weiß auch nicht, sollte Klassenreise und wir reisen nach Frankfurt, ne, und sind wir da auf das war die erste Art Frankfurt, ne, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, aber in der Sendung von vor 10 Jahren erwähne ich, dass wir mit der Straßenbahn 11 in die Daimlerstraße gefahren sind und da hatte die Städelschule damals, glaube ich, relativ neu ihre Bildhauerateliers. Wir haben da Ulrich Rückriem besucht, der hatte da ein kolossales Atelier, Ich erinnere mich noch, das war bestimmt so 5 oder 8 Meter hoch und er hatte, wie das oftmals so Künstler in Kunsthochschulen machen, das gab es auch hier in Hamburg an der Kunsthochschule am Lerchenfeld auch, der hatte sich so eine Empore eingezogen oder einbauen lassen wahrscheinlich und schlief da oben. Es gab hier am Lerchenfeld gab es etliche Professoren, die da mehr oder weniger lebten. Also ich weiß, ich war einmal bei, wie hieß der denn nochmal, K.P. Bremer, ne? Der hatte nach hinten raus ein relativ kleines Atelier, aber der hatte auch oben so, das war ja auch so 5, 6 Meter hoch, wie man damals solche Räume ausstattete, ne? Und der lebte da oben, ne? Also, vielleicht hatte der noch irgendwo so ein Wochenendhaus, ne? Also das war schon teilweise seltsam, ne? Dachte man, schon damals kam mir das als Student seltsam vor, dass man dachte, hey, die haben doch irgendwie ein gutes Gehalt, ne? Und so und diese Art von die Hochschule ausnutzen, ne? Also, sozusagen so spare ich mir die Miete, ne? Also vielleicht haben die ja noch was ich waren ja alles Männer dann noch irgendwo eine Freundin gehabt, wobei der ist immer untergegangen, denn mit Klo und Dusche war natürlich nicht, ne? Also da gab es dann, ich glaube im Keller gab es Duschen, ne? Aber die mussten in den nahegelegenen, das weiß ich noch, da hing immer der Pfeifenrauch. K.P. Bremer, der rauchte Pfeife und in dem Klo neben seinem Atelier oder nächstgelegenen Klo, da hing immer der Pfeifenrauch, ne? Also es war jetzt irgendwie natürlich war das nicht so wie so ein Heim, ne? Also das, aber ja, ne, und wie gesagt, da hatte ich dann in der Sendung dran erinnert, ne, dass wir 89 da in die Daimlerstraße gefahren sind, um diese Bildhauerateliers anzuschauen. Ja, ja. Also diese Zeit, ne? Ich hatte die Tage, habe ich angefangen, so ein Diagramm zu zeichnen über Frankfurt in so Anfang der 90er Jahre, ne? Weil ich sprach auch darüber in der Sendung, ne? Weil das war wirklich so eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, hey, da geht was in Frankfurt, ne? Da geht was, ne? Während halt 20 Jahre später eben bei dieser 2011, da war ja, was weiß ich, die so und so vielte Sparrunde, ne? Und da habe ich ja eben versucht, alleine und mit anderen, ne? Da hatte ich ja so eine kleine Kampagne gestartet, um diesen Posten im Frankfurter Haushalt ja, gibt so einen, den gibt's immer noch einen Posten der Projektförderung, ne? Also wenn man als Künstler einen Antrag stellt, ich möchte eine Ausstellung oder einen Katalog machen, dann gibt's das und der betrug damals 70.000 Euro, ne? Und ich hatte dann auch eine Untersuchung gestartet, da hatte mir der Martin Klim, hatte mir da so eine Einzelaufstellung zukommen lassen, meine ich so. Es war später, weil der Klim, der ist erst mit der Kommunalwahl mit den Piraten da eingezogen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Hier in Hamburg gibt es ja so ein Transparenzgesetz. Da kann man ja theoretisch jedes Papier, was so eine Behörde produziert, anfordern oder online einsehen. Aber ich bin nicht sicher, ob das in Hessen, das hat die CDU immer verhindert, ob das jetzt endlich umgesetzt wurde, aber damals waren eben diese Einzelposten, also was sich jetzt hinter diesen 70.000 Euro verbarg, denn es ist klar, das Kulturamt in Frankfurt hat daraus eben an Künstler X und Gruppe Y und Kunstraum Z eben Gelder rausgegeben, aber man wusste nicht, wie viel, ne? Und Jedenfalls, aber trotzdem, die Summe war gemessen an dem, was sonst so da im Haushalt war, war natürlich kolossal niedrig, ne? Und ich habe eben da so eine kleine Kampagne versucht und dabei aber auch viel, ja, das kann man sich in der Sendung anhören, ne? Also ich weiß noch, da gab es so einen, zum Beispiel so einen Künstler, der dann auch noch später auf der Documenta war, glaube ich 2012, ne, der mir dann auch so ein launischen E-Mail so schrieb, ne, so solcher Art von Untersuchungen, das lehnte so ab, so nach dem, aber irgendwo nach so und schob mir noch so unter, ich wäre nicht radikal genug oder sowas, ne, ja gut, ne, ist ja auch furchtbar radikal, wenn man danach dann auf der Documenta ist, ne, naja, also ich weiß doch, dass auch da ich habe da echt Federn gelassen, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich hier in Hamburg sitze, ne? Weil ich auch danach habe ich ja noch im Herbst, als die Occupy-Bewegung nach Frankfurt kam, da meine Aktion Occupy Schirn gestartet. Das hat auch niemand kapiert und unterstützt, ne? Und da war mir offen dann, und dann kam dann im nächsten Jahr, bekam ich ja weniger Geld, ne, vom Kulturamt, und da hatte ich ja eben damals gedacht, hey, jetzt reicht's, ne? Also ich gucke mir ja jetzt auch das mit so eher eben aus der Ferne an. Ich glaube, jetzt muss ich hier mal, ich habe mir hier noch so ein bisschen warmes Wasser, dass ich hier mir nicht den Hals so kratzig rede. Habe ich gedacht, nee, das interessiert die gar nicht, ne? Also die werten Kolleginnen und Kollegen, ne? Ich habe zwar, glaube ich, da auf meiner Liste, ich habe da so eine Art von Unterstützerliste, da habe ich zwar einige zusammenbekommen, ne? Und aber ich weiß noch, wie ich da meldete sich so ein CDU-Kandidat bei mir, und dann habe ich mich mit dem auf einen Kaffee getroffen, und er fragte mich dann, wie viele Künstler es wohl in Frankfurt gäbe, und ich sagte so 300 bis 400, wahrscheinlich gibt es viel mehr, aber da war auch klar, das ist keine gewaltige Wählerschaft, vor der man zittern muss, ne? Und wie gesagt, ich habe dann eben auch gemerkt, ne? Ich meine, das ist bis heute, ich führe ja immer noch auf Twitter diesen Thing Frankfurt Account, und da habe ich auch so den Eindruck, wenn ich was für mich Wichtiges poste, wo ich denke, hey, das ist doch mal eine interessante oder wichtige Information, kommt gar nichts, ne? Und wenn ich halt mal, sage ich mal, so Cat-Content, irgendwas Lustiges oder sowas poste, dann gibt es mal ein paar Likes, ne? Aber was ist der Inhalt dieser, worum geht's bei diesem Account, worum geht's bei Think Frankfurt, dann kann man fast sagen, ja, das stille Schweigen interessiert niemanden, ne? Und so war das damals auch, ne? Dass ich merkte, hey, was ist das, ne? Das so. Es gibt ja auch, danach gab es ja so verschiedene Versuche, ich glaube, die Lela hat mal irgendwann in den letzten Jahren so eine Art Mini-Konferenz oder Symposium, und dann habe ich vor ein paar Wochen bemerkt, dass es da so eine Seite freie Szene gibt. Die haben auch, glaube ich, der Frau Hartwig oder wie die heißt, diese Kulturdezernentin, haben auch so einen Forderungskatalog übergeben. Aber ich habe jetzt nochmal die Tage auf diese Seite geguckt. Da ist jetzt im Hinblick auf den Kommunalwahlkampf gar nichts. Ne? Das ist der sehr verdiente Jan Deck, der natürlich bei den Theatern, hat ja auch wiederum, glaube ich, so eine eigene Theatergruppe, damals hieß, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, so Vereinigung dieser kleineren Theater in Frankfurt, La Prof oder sowas, ne? Und ja gut, der für den ist das vielleicht so eine kleine Ausweitung, ne? Ich glaube, aber ob jetzt da schwer Künstler oder die Frau Hartwig hat alle Forderungen erfüllt. Ich hatte die Tage, das ist auch nicht einfach zu finden, überhaupt diesen sogenannten Produkthaushalt. Das ist so ein PDF von über 1000 Seiten, wo so die Haushaltsposten und da habe ich gesehen, dass diese Künstler oder Förderung, dass die immerhin auf 130.000 Euro angehoben wurde. Aber auch da kann man jetzt nicht sehen, was das alles beinhaltet. Das ist ja oft so, dass das sind ja einfach nur bestimmte Posten im Haushalt. Ne? Da ist zum Beispiel das Atelier Frankfurt mit 50.000 Euro und dann gibt es nochmal die Atelierförderung allgemein mit 500.000 Euro. Und da frage ich mich natürlich, die haben ja sehr viele Ateliers, zum Beispiel auch unsere Etage in der Hohenstaufenstraße aufgelöst, damit die Künstler zu Atelier Frankfurt gehen. Ne? Sonst hätte die Frau Bimböse da gar nicht da ihren Lulakis-Bunker da füllen können. Ne? Das war wirklich so, wir vertreiben euch alle ab. Ne? Da haben sie uns auch, da geht ja das, na, noch ein Jahr Ermäßigung. Ne? Wir haben ja da eine relativ günstige Miete in der Hohenstaufenstraße gehabt und bei Atelier Frankfurt waren die Mieten viel teurer und da hat die Stadt Frankfurt gesagt, ja, aber ein Jahr schenken wir euch gewissermaßen noch die Miete in der Hohenstaufenstraße. Ne? Aber auch nur ein Einjahresvertrag. Ne? Ich habe echt gedacht, bei euch hackt's. Ne? Ich ziehe doch nicht da bei Frau Bimböse in diesem Lulakis-Bunker für ein Jahr, ne? Und dann irgendwie wird es wieder. Na, ich hatte das ja auch erlebt, ne? Dass mein Trudi war ja bei Atelier Frankfurt, ne? Und da gab es ja auch so eine Wachablösung, ne? Und dann sollte ich mich da neu bewerben, ne? Also mit, ne, war ich schon 3 oder 4 Jahre dort und dann wollte die Frau Bimböse von mir eine Bewerbung haben, ne? Also sowas. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja dann mit Hilfe von Martin Klim haben wir ja so eine kleine Initiative gestartet, dass dieser Posten von 70.000 Euro, dass der wollten wir 500.000 haben. Ne? Das ist natürlich abgeschmettert worden und das hat auch, das war ein Jahr später, ne? Und das hat auch niemanden aus der Kunstszene groß interessiert, ne? Also da habe ich einfach auch gemerkt, nee, das ist nicht meins. Ne? Also ich weiß noch, in dem Beitrag von vor 10 Jahren, da sprach ich auch über eine Kollegin, die ich damals zu einer Unterschrift bewegen wollte, die mir dann sagte, ja, das ist ja dein Projekt. Ne? Und ich dachte so innerlich, ja toll, ne? Da ich setze mich für andere, für euch ein, damit wir alle zusammen mehr Geld bekommen. Ne? Ich meine, das haben sie ja hier in Hamburg, haben sie das auch mal vor 1, 2, 3 Jahren, da wollten sie die Summe, die ist ja... Jetzt verglichen, ja, hat Frankfurt nachgezogen. Ne? Ich saß ja hier auch mal in so einer Jury. Da hat die Stadt Hamburg 140.000 oder 150.000 Euro an diese Off-Spaces, die lange etablierten, nicht die Aufstreber. Ne? Da haben sie sogar hier in Hamburg so eine Art von Karenzzeit. Da musste erst 2 Jahre vor dich hin existieren, vor dich hin würgen und dann kannst du erst in den Genuss kommen, dass du da eine Förderung, ne? Und da gibt es immer die 5, 6, 7 gleichen, ne? Wie hier Friese oder Westwerk und noch ein paar andere, Hinterkonti und Nachtspeicher oder Einstellungsraum. Ich glaube, die brechen den Rekord seit irgendwie paar hundert Jahren sind die in der Förderung drin, ne? Irgendwo da in Wandsbek oder da war ich auch mal totlangweilig, das Ding. Naja, wie gesagt, und dann bekommen die da, man kann sich so ausrechnen, die da gibt es so ein paar Platzhirsche, die bekommen nahe 20.000 und dann gibt es so, der Rest kriegt dann so ein paar 10.000 so um den Dreh, ne? Und das seit Jahren, ne? Und wie gesagt, und dann Und ich meine, dann denkt man sich hier, die Friese zum Beispiel, die gehörte immer so denen, die vorne an sind, die bekamen immer so 20.000. Aber da machen die ein ganzes Jahr Programm mit, ne? Mit 8 oder 10 Ausstellungen und Gastkünstlern aus der ganzen Welt und so weiter. Also insofern kann man schon, da wollten sie 10-mal mehr haben, ne? Und da kann man schon sagen, wenn man, im Grunde ist das ja wie so ein kleiner Kunstverein, ne? Und da könnte man sagen, 200.000, das würde schon der Leistung eher entsprechen, ne? Aber das ist irgendwo im Sande verlaufen, ne? Weil es letztendlich die gar nicht die Masse aufbringen, ne? Es zählt nur, wie viele Leute du da aufbringst und nur wie viel dir dahinter stehen, ne? Wenn du damit 20.000 oder so, ne? Ich meine, man sieht ja auch hier auch insgesamt die Frau, wie heißt sie, Grütters, mag ja vielleicht so sein, dass sie sich engagiert, ne? Aber die hat einfach keine Position, ne? In der, ist das CDU? Ich glaube schon. Ne, das ist halt Kultur, naja, ne, also wenngleich dieser Etat ist ja ganz ordentlich angestiegen, ne, aber das sind ja immer noch gemessen an dem sozialen oder anderen Haushaltsposten, ist das ja das ist der Pustekuchen, ne? Das interessiert einfach niemanden, die Kultur, ne? Also das nett, wenn es das gibt, ne? Aber die Künstler machen das ja auch einfach für nix, ne? Also so, das ist ja klar, ne? Das ist so. Naja, aber wie gesagt, und es ist jetzt, wie gesagt, auch die Tage, ja, da in der Rundschau waren ein paar Sachen, ne? Klar, dass die Geschichte mit der Oper, das wird natürlich das Schauspiel am Theaterplatz, das oder Willy Brandt-Platz heißt, das kostet ja viel Geld, ne? Also da wird schon ein bisschen Auseinandersetzung geben, ne? Aber alles andere, da war so ein, glaube ich, in der Rundschau war so ein kleinerer Artikel, die Kunst, ne? Die Grünen wollen Kulturschaffende besser bezahlen. Ja gut, das meint wahrscheinlich die eh schon einen Job haben, ne? Denn wie wollen sie die anderen bezahlen, ne? So ein Künstlerhonorar, ne? Immer noch die BBK in Berlin an der Corona-Front fordert weiterhin so eine Art von Künstler- oder Kulturgehalt, ne? Da werden sie auch noch in 200 Jahren das fordern, kommt nichts, ne? Ich weiß gar nicht, da soll es ja jetzt, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen, so die Neustarthilfe oder sowas. Ich schieb das auch immer, da muss man sich anmelden und mit Elster-Formular oder Elster-Zugang. Und ich frage mich immer, soll ich das überhaupt machen? Du kriegst eh nichts von denen, ne? Warum diesen Aufwand sich da noch machen, ne? Aber wie gesagt, das wäre es mal gewesen, wenn sie gesagt hätten, come on, ne, ich bin ja ansonsten kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, also so als flächendeckende, unendliche, unbegrenzte Maßnahme. Aber jetzt hier in der Corona-Zeit hätte man mal sagen sollen, ne, hier wie die BBKler aus Berlin, allen Künstlern 1200 Euro während dieser Corona-Zeit. Ich meine, das ist auch irgendwo so eine läppische Summe, ne, im Grunde, ne, wenn man bedenkt. Ne, man muss ja immer mal in Deutschland beträgt das Durchschnittseinkommen, ne, wenn man so das Bruttosozialprodukt durch alle Einwohner teilt, beträgt das 36.000 Euro im Jahr, ne? Und wenn man jetzt den Künstlern dann wären das 14.000, ne? Also weniger, noch viel weniger als die Hälfte, ne? Dass man mal sagen würde, ne? Also ja, das war ja, sag ich mal, so, wenn ich nochmal kurz zurückschweifen darf, ne, man hatte so in Frankfurt Anfang der 90er Jahre, da hatte man ein bisschen das Gefühl, da sitzt das Geld locker, ne? Ich Ne, da haben sie auch dieses Atelierprogramm aufgelegt, hatte ich das eben noch mal erwähnt. Ja, nämlich dieses, ne, wenn sie die ganzen, wenn sie oder viele Ateliers da zu Atelier Frankfurt aufgelöst haben, warum, wo gehen dann diese 500.000 hin? Da ist, steht zwar im Haushaltsplan noch, da gibt es ja diese Gastateliers oder Gastprogramm, ne? Da haben sie ja da in der Schmickstraße 2 oder 3 Ateliers, wo so ausländische Gastkünstler, ist auch toll, ne, dass die da in so einem Industriegebiet untergebracht werden. Ne, kommen die aus Korea oder Finnland oder sowas, sind da am Osten. Vielleicht finde ich es auch lustig. Ne? Also ein Freund von mir, der war wiederum auf der quasi von Frankfurt aus, ich glaube auch in Antwerpen, und da ist das auch in so einem Hafengebiet, ne, und da ist den ganzen Tag rattern da die und er ist Komponist, ne? Und der rattern da die LKWs mit den Containern da, das ganze Haus bebt, ne? Und da hat er sich irgendwie beschwert, ne? Er ist Komponist, ne? Er hört sein eigenes Wort nicht. Und wie gesagt, oh, Sie sind Komponist, doch irgendwie, ja, sorry, irgendwie shit happens oder sowas, ne? Also, naja. Wo war ich? Ja, und da hat man so das Atelierprogramm, ne, da bin ich ja auch noch, das Atelier in der Hohenstaufenstraße, das bekam ein Künstler, der eigentlich irgendwo da in Nordrhein-Westfalen auf dem Land lebt. Und er hat bei irgendeinem Event den damaligen, den Herrn Klemp, kennengelernt, und der Herr Klemp meint, brauchst nicht ein Atelier, und er hat damals sich gesagt, ich sag doch da nicht nein, ne? Und der hatte dann auch noch mit meiner Nachbarin die Räume getauscht, weil da war so ein kleiner Vorraum und ein größerer Hauptraum, der ist da durch die Wände, die sie da abgetrennt haben, das war ja eine durchgehende Etage, da war, glaube ich, eine Druckerei drin, und da haben die ja Rigipswände eingezogen, und da entstand mein Atelier, das hatte so einen kleinen Vorraum, und da hat er das mit meiner Nachbarin getauscht, weil der dann da sich auch, wie die Profs da so, weil der wollte sich da so ein Bett reinstellen. Ich weiß nicht, ob der jemals dort war. Ne? Das stand ja mindestens 2 oder 3 Jahre leer. Und dann wurde das von der Gruppe Muttertag im Sommer 92 genutzt und dann stand es wieder leer, und dann bin ich irgendwie da drauf gestoßen, ne? und dann habe ich den ausfindig gemacht und den angerufen, und der sagt, oh Mensch, jetzt werde ich das Ding los. Das hat er irgendwie gar keine Lust gehabt auf sein. Ich glaube, der war nie da. Der hat irgendwie, und das war so, da gab es einige, ne, die da so ein Atelier abbekamen und dann das überhaupt nicht nutzten. Ne, so, und dann kam ja schon, ne, 94, glaube ich, kam schon so der erste Knick im Frankfurter Haushalt, ne, da ging es ja auch an der Städelschule um Portikus oder Institut für neue Medien, ne? Und da hat der Kaspar König sich gesagt, irgendwie Portikus ist mir wichtiger, tschüss Institut für neue Medien, ne? Und da war dieser kleine Versuch, so eine Medieninstitution in Frankfurt zu etablieren, ne, das war ja schnell klar, dass das gar nicht die, ne, in Köln hatten sie diese Kunsthochschule für Medien, und in Karlsruhe das ZKM, ne, auch wenn sie, da hatten sie ja anfangs beim ZKM in Karlsruhe da von Rem Koolhaas so einen futuristischen Glaswürfel, ne, sollte nur 120 Millionen D-Mark, ne, heute wird man sich kaputt lachen, ne, ne, angesichts der Elbphilharmonie und so weiter. Ne, ne, das haben sie aber abgesägt, das war zu viel dann, und dann haben sie ja das ZKM in diese alte Munitionsfabrik gesteckt. Tja, da war ja dann schon 94 und danach, dann gab es immer diese immer weitere Krisen, ne, und da war dann dieser Aufbruch, diese Goldgräberstimmung. Ne, man hat das auch im Grunde, ne, man bis heute, ne, man wollte noch zuletzt so ein Museum für Völkerkunde, heute Weltkulturen, ne, das kam nicht mehr. Ne. Das MMK war das, soweit ich weiß, der letzte Baustein, den sie noch fertiggestellt haben, und seitdem ist so mal da und dort wird so ein bisschen da gebaggert, und ne, das historische Museum, jetzt das jüdische, glaube ich, haben sie ein bisschen nachgebessert, ne, aber dieser große Wurf aus den 80ern, das Museumsufer und in dieser Aufbruchsstimmung, ne, vor einer Zeit las ich die Kunstmesse der Art Frankfurt, das ging noch bis 2007, ne. Das war auch so eine Art englischer Patient, ne? so jemand, der irgendwie verbrannt und nicht sterben wollte. Naja, so, ich sehe, so langsam kommen wir hier zum Ende der Sendung. Zeit, vielleicht noch einen weiteren Punkt zu erwähnen. Nun, seit 3 Wochen gibt es ja so ein neues, man könnte sagen, der Mars hat einen neuen Bewohner. Na, da ist ja tatsächlich, das war jetzt genau vor am 18. Februar, ist diese Mars-Sonde mit diesem Rover da auf dem Mars gelandet. Ne? Sah ja, oder sagen wir so, ne, das war heikel, ne? Auch ein sehr kompliziertes Landemanöver. Aber es ist alles gut gegangen. Ich saß selber am Rechner, ne, und dann sah ich, da gab es so einen Livestream aus Pasadena in Kalifornien, wo dieses Kommando, das Kontrollzentrum, und irgendwann standen die alle auf und reckten die Arme. Ne? Das war ja auch gar nicht, glaube ich, so ein wirklicher Livestream. Wahrscheinlich hat dieser Rover irgendwann gefunkt, hab's geschafft oder so. Und dann hat er auch gleich ein Foto vom Mars, so Postkarte, hey, da bin ich. Na, ich sag ja manchmal so ein bisschen so Roverschen, aber das ist ein ganz schöner Koloss, dieses Ding. Ne? Das wiegt fast eine Tonne, ne? Das größte Teil, was sie da auf den Mars gebracht haben, vollgestopft mit Elektronik, ne? Das nach 9 Jahren, das andere, das im Sommer, da, als ich hier in Hamburg war, Curiosity heißt das, das kurft da auch noch rum, ist auch noch am Leben. Ja, mal sehen, wie es dem, diesen Perseverance oder so heißt das. Und das hat ja, da bin ich ja richtig aufgeregt, das hat ja so einen kleinen Helikopter dabei, das erste Flugobjekt auf einem anderen Planeten. Und da sind sie ja noch nicht sicher, ob das wirklich da fliegen wird. Ne? Noch ist das so, muss das die Batterien laden, das geht ganz langsam, und dann in 2 oder 3 Wochen, und dann machen sie nur 2 oder 3 Flugversuche und dann war's das. Und dann bei der nächsten Mission, wenn das klappt, schicken sie dann, ne, es wäre ja was, auf dem Mars fliegen. Ne? Boom, 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 boom. Ja, hier 16 Uhr und gleich 57, Zeit für den Abspann. Das war für heute Freitag, der 12. März 2021, das Seminar auf Radio X. Den Mitschnitt, der hoffentlich funktioniert hat, könnt ihr dann die Tage, ich bin da jetzt so ein bisschen zurückhaltend, denn das ist ja wirklich, der Gedanke ist hier, dass es eine Live-Sendung ist. Es gibt auch übrigens neuerdings bei Apple wieder einen iTunes-Podcast, ihr werdet das schon finden, ne? Ja, und kann ich mal so sagen, die nächste Sendung, ja, die gibt es dann in exakt 4 Wochen, eine nach Ostern am 9. April, und wir sind ja alle ganz gespannt. Am Sonntag wird in Frankfurt ja auch gewählt, war ja ein Teil der Sendung hier. Ich sag irgendwie, wählt was Schönes, denkt an die AWO, den Feldmann, der hat jetzt, las ich heute, gab's staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen, denkt an die AWO. Und ich sag für heute danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar. Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar. Seminar. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.